Hallo und herzlich willkommen zum Bücherfestival in Baden-Baden und zu Gespräch und Lesung mit dem Schriftsteller Kaleb Erdmann, der in diesem Jahr mit seinem Roman Die Ausweichschule auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand. Und das ist auch der Grund, warum er hier und heute zu Gast ist. Als das Programm des Bücherfestivals nämlich geplant wurde, wussten wir noch gar nicht, welche Titel für den Buchpreis nominiert sein würden. Daher haben wir die Veranstaltung im Vorfeld auch Blind Date Deutscher Buchpreis genannt. Vielleicht das noch zur Erklärung für alle, die es nicht wissen. Der Deutsche Buchpreis wird ja in einem zweistufigen Verfahren ausgewählt. Zunächst kommt die siebenköpfige Jury zusammen im Sommer und wählt eine Longlist. Darauf sind dann 20 Titel und einen Monat später, im September, gibt es dann eine Shortlist. Und von dieser Shortlist heraus gibt es dann den Deutschen Buchpreis. Und wir haben so ein bisschen abgewartet hier vom Bücherfestival und als klar war, hey, das sind die 6 nominierten Titel auf dieser Shortlist, haben wir gedacht, Kaleb Erdmann mit Die Ausweichschule, die passt ja ganz wunderbar zu diesem Festival. Mein Name ist Carsten Otte und ich freue mich sehr, dass Sie, Herr Erdmann, der Einladung nach Baden-Baden gefolgt sind. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Kaleb Erdmann wurde 1991 geboren, studierte literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig sowie Politikwissenschaften in München und Frankfurt. Er schreibt Theaterstücke, die unter anderem am Berliner Ensemble aufgeführt werden. Und für seinen Roman Erstling Wir sind Pioniere hat er den Debütpreis der Lit Cologne erhalten. Herr Erdmann, man sagt ja, der zweite Roman sei der schwerste. Wie würden Sie das im Rückblick beurteilen? Inwieweit war die Arbeit an die Ausweichschule, Ihrem zweiten Roman, eine ganz besondere Herausforderung?
Ja, das war sie, eine ganz besondere Herausforderung. Ich habe schon sehr, sehr lange an der Ausweichschule oder ich sag mal an Versionen dieses Buches gearbeitet, die schon seit fast über 10 Jahren in verschiedenen Schubladen bei mir lagen. Ich war letztlich sehr froh, dass die Ausweichschule mein zweites Buch geworden ist und nicht mein erstes, weil ich so ein bisschen, wenn ich auch so zu meinen Kolleginnen rüber schaue, sehe das oft so, das Debütieren mit einem Themenbuch, sage ich mal, ein Buch, das sich vielleicht auch auf ein reales Ereignis, ein Ereignis von gesellschaftlicher Relevanz bezieht, oft so ein bisschen Schwierigkeit darstellen kann, in dem Sinne, dass es einem schwer gemacht wird, sich zu emanzipieren von diesem Buch und weiterzugehen zu anderen Themen, auch zum Beispiel wieder zur Fiktionalität zurückzukehren, wenn man mit einem autofiktionalen Buch debütiert. Im Nachhinein bin ich total glücklich mit dieser Reihenfolge, mit einem klar fiktionalen Buch, mit einem Roman gestartet zu sein und dann von dort weiterzugehen zu diesem Buch, das zwar eine autobiografische Grundlage hat, aber auf dem doch auch Roman steht.
Ich muss ein Geständnis machen. Als ich in der Verlagsvorschau gelesen habe, dass Sie einen Roman über den Amoklauf von Robert Steinhäuser in Erfurt im Jahre 2002 geschrieben haben, habe ich mich gefragt, kann das gut gehen? Wir wissen, es ist ein riesiges Ereignis gewesen, medial zigfach aufgearbeitet, auch literarisch werden wir später noch drüber sprechen. Wie oft haben Sie sich mit dieser Frage herumgeplagt und welche Antworten haben Sie im Arbeitsprozess auf diese Frage gefunden?
Ja, wie gesagt, habe ich lange immer wieder Anläufe gemacht und bei diesen Anläufen aber bin ich immer wieder auf das Problem gestoßen, auf das ja auch der Protagonist im Roman stößt, nämlich die Frage, was kann eigentlich ein guter Grund sein oder überhaupt ein Grund sein, 20 Jahre später nochmal auf so ein Ereignis zuzugehen. Ein Ereignis, das ja auch unglaublich ausgeleuchtet ist, nicht nur durch ein literarisches Werk, sondern auch durch Kommissionsberichte, mediale Berichte. Es gab vor 3 Jahren zum 20. Jahrestag nochmal einen Podcast der SZ. Also das kann irgendwie nicht der Sinn der Sache sein, quasi das Ganze nochmal hinzustellen und anzuschauen, sondern mir war schon sehr früh klar, dass es einen anderen Zugang geben muss. Und ich glaube, so der Funken kam dann so vor 2 oder 3 Jahren, dass dieser andere Zugang eben eine Metabeschäftigung mit Fragen von Literatur und Gewalt und Verarbeitung und Trauma sein könnte. Also die Frage, mit welcher Berechtigung man sich überhaupt literarisch auf so ein gewaltvolles Ereignis zubewegen kann.
Was ich noch ergänzen kann, ja, die Ausweichschule überzeugt vor allem, weil es diese metaliterarische, aber auch literarische Kraft hat. Und das hat etwas damit zu tun, dass Sie, obwohl es sich um ein sehr ernstes Thema handelt, ganz oft einen komischen Zugang wählen. In welcher Weise ist jetzt diese humorvolle Tonlage entscheidend für diesen Stoff?
Mir war von Anfang an wichtig, dass es diese Ebene gibt, aber nicht als Selbstzweck. Also ich komme so aus dem humoristischen Schreiben, auch aus der Bühnenliteratur. Ich habe auch fürs Fernsehen geschrieben, durchaus pointenhafte Texte. Aber schon im Schreiben und im Herangehen an dieses Thema war mir klar, dass die Bewegung selbst, so dieses stolpernde, strauchelnde sich zubewegen auf diese, ja, auf diesen dunklen Kern der Geschichte an sich schon so etwas wie ein Humor in sich trägt. Eigentlich Slapstick im eigentlichen Sinne, weil man sozusagen immer versucht, auf etwas zuzugehen, aber dabei immer über seine eigenen Füße, seine eigenen Ansprüche stolpert. Und für mich ist diese Bewegung, die ruft total nach Humor. Und insofern war das kein Selbstzweck, sondern schon in der Erzählbewegung für mich angelegt.
Und man merkt das auch in der Szene, die wir gleich hören werden, in der ersten Lesepassage, denn Caleb Erdmann erzählt gewissermaßen die Entstehung dieses Romans immer mit und wir werden das jetzt gleich hören in einer kleinen Szene, in der wir erleben, wie schwer es ist, überhaupt ein solches Skript bei einem Verlag unterzubringen. Caleb Erdmann liest aus Die Ausweichschule vor. Bitte sehr.
Ja, genau. Ich lese eine Stelle vom Anfang. Dieser Prolog des Buches, der spielt eigentlich in der erzählten Zeit ganz am Ende. Es gibt schon diesen Text, diesen Roman, den der Erzähler da schreiben will, der liegt schon vor und er versucht jetzt diesen Text, den er über den Amoklauf von Erfurt oder vielmehr die Zeit danach geschrieben hat, in die literarische Welt zu bringen, in die Institutionen und hat ein Gespräch mit einem Lektor. Sie schreiben hier, mein Exposé liegt plötzlich auf dem Tisch, woher kommt es? Und leuchtet wie eine Neonröhre. Edding-Spuren strahlen aus dem Text und Herr Mertens setzt seinen Finger auf eine davon. Sie schreiben hier, dass Ihr Buch sich mit der Tat und deren Auswirkungen auf das frühere Ich des Autors auseinandersetzen will. Da ist ja nichts dagegen zu sagen, aber ich frage mich, entschuldigen Sie die Frage, aber ich frage mich, ist das von Interesse für ein größeres Publikum? Der Finger bleibt jetzt erstmal dort liegen. Über der Leuchtmarkierung steht in krakeliger Kugelschreiberschrift etwas, das ich nicht richtig entziffern kann. Entweder haha, ja, oder naja. Das ist natürlich ein Thema, klar, ein Thema ist es schon, aber es ist als Thema, denke ich, also fürchte ich etwas, naja, klein. Denn es geht ja auch um anderes, eher Alltägliches. Da ist das Großwerden eines Wessi-Jungen im Osten der Republik, auch das ein ziemlich enger Fokus, eine etwas stille Angelegenheit. Herr Mertens zieht jetzt mit bestimmter Geste die Papierhülle von seinen Stäbchen und reißt sie in zwei, dass es splittert. Ich blicke hinunter in meine gigantische Suppenschüssel und überlege, an welcher Seite ich mit dem Essen beginnen soll. Kennen Sie Joachim Meyerhoff? Fragt er. Klar, lüge ich. Dieser Joachim Meyerhoff, der ist ganz toll. Er versenkt die Spitze seiner Stäbchen im Teriyaki und löst aus der glänzend braunen Masse ein Stück heraus. Sein großer Roman heißt Dieses schreckliche, schreckliche Loch, entsetzliche Abgrund, nein, die furchtbare, erhebt sich das braune Stück behutsam in den Mund. Vorsichtig tauche ich den Löffel in meine Riesensuppe. Obenauf liegt ein Ei, ich nehme es auf und beiße hinein. Es hat die Temperatur eines glühenden Stücks Kohle. Ich keuche. Der Rest fällt wie ein kleiner nasser Sack zurück in die Suppe, das Eigelb verläuft in der Brühe. Oh, diese entsetzliche Leere. So heißt dieses Buch. Also da geht es um eine Kindheit. Der Autor erzählte eine Kindheitsgeschichte, aber wirklich ein bisschen abgefreakt. Die Hauptfigur wächst nämlich auf dem Gelände einer psychiatrischen Einrichtung auf, aber das alles ganz alltäglich, wirklich super geschrieben, mit so einem Twist, immer lebendig, nie langatmig, mit einer Nonchalance. Wirklich, wirklich, wirklich super. Ich lächle freundlich. Cool, sage ich. Das klingt wirklich interessant, sage ich dann. Die Stäbchen werden nun von Herrn Mertens auf der Serviette abgelegt und hinterlassen braune Schlieren. Er greift nach dem Weinglas. Wenn Ihr Roman so wäre, wenn Ihr Roman etwas hätte von Meyerhoffs, von Joachim Meyerhoffs, das leere Weinglas kommt zum Stehen. Art? Herr Mertens blickt sich jetzt nach dem Kellner um, fast hilflos. Der Kellner kommt und stutzt, denn er fragt sich, wohin der erst vor wenigen Minuten gebrachte Wein verschwunden ist. Ich bin schnell, sagt Herr Mertens. Der Kellner nimmt eine zweite Weinbestellung entgegen. Wenn Ihr Roman so eine Meyerhoffsche Art hätte, dann wäre das auch interessant. Und wie sage ich Ihnen das, ohne dass es Sie verletzt? Es wäre nicht so steif, verstehen Sie, nicht so steif eben. Ich finde, dass Ihr Text dafür, dass er von einem jungen Mann geschrieben wurde, er zeichnet mit der Hand meine junge, nudelsuppenessende Silhouette nach, einen etwas ernsten, fast akademischen Ton hat, der dem Ganzen etwas Braves gibt, wenn ich das mal so sagen darf. der Wein kommt. Ich habe Ihr Debüt gelesen, sagt Herr Mertens und hebt das Glas zum Mund. Es ist gut. Danke, sage ich. Es ist sehr gut, sagt Herr Mertens. Vielen Dank, sage ich. Umso überraschter war ich von diesem Text, der so, er beendet den Satz nicht. Sie nehmen mir das nicht übel, sagt er stattdessen. Natürlich nicht, antworte ich. Darf ich Ihnen vielleicht einen kleinen Rat geben? Unbedingt, sage ich. Sie müssen sich, denke ich, entscheiden, ob Sie einen ernsten literarischen Text schreiben möchten oder einen Zeitgeistroman. Im Moment hängt das noch ein wenig zwischen den Stühlen. Zumal Sie ja, wenn ich das richtig verstanden habe, vom Amoklauf nicht wirklich traumatisiert waren. Sie haben den Täter gesehen, aber keine Toten. Ich will damit nur sagen, und ich kann nur hoffen, dass Sie mich richtig verstehen, trotz des Erlebnisses Ihre persönliche Geschichte doch recht, er nimmt die Stäbchen wieder auf, normal. Herr Mertens richtet seine Aufmerksamkeit wieder auf die inzwischen erkaltete braune Masse. Es bliebe also nur, das Normale wirklich außergewöhnlich zu erzählen, so wie das zum Beispiel Joachim Meyerhoff macht. Es gibt da Spuren von Alltagskomik in Ihrem Text, aber die wirken merkwürdig verstreut, fast verloren, wenn ich das sagen darf. Ich bekomme das Gefühl, dass ich noch nicht mal die Oberfläche meiner Suppenschüssel angekratzt habe. Wenn ich an einer Ecke etwas herausziehe, tauchen am anderen Ende zwei neue, überraschende Zutaten auf. Ein Naruto-Fischcake, eine Scheibe Schweinebauch, ein Strauß Enoki-Pilze, ein Blatt Pak Choi. Ich rühre und rühre und rühre. Ich schwimme. Okay, sage ich, schade. Aber ich verstehe, denke ich, was Sie meinen. Es sollte auch nicht so wirklich alltagskomisch sein, sondern eher ein bisschen ein Schrimp erscheint zwischen zwei grünen Spargelstangen. Nachdenklich vielleicht, frage ich den Schrimp. Herr Mertens blickt mir ins Gesicht und wartet, ob noch etwas kommt, aber ich bin fertig. Dann sagt er meinen Nachnamen mit einem Herr davor und dann, mein Problem ist auch, ich bin eben so ein bisschen der Unterhaltungsonkel bei Seilstorf. Wenn Sie mir jetzt gesagt hätten, Sie haben einen Krimi in der Schublade, super. Wenn Sie mir jetzt gesagt hätten, Sie haben einen Heimatkrimi in der Schublade, noch besser. Aber ich bin, denke ich, leider nicht der Richtige für Ihr Projekt. Ich kann Sie aber sehr gerne weitervermitteln. Das wäre toll, sage ich. Vielen Dank. Ja.
Kaleb Erdmann las aus seinem Roman Die Ausweichschule, erschienen ist das Buch im Ullstein Verlag. Vielen Dank. Ja, dieser Joachim Meyerhoff, der ist ganz toll. Diesen Satz möchte man natürlich überhaupt nicht hören. Aber was meinen Sie, nach dem Shortlist-Erfolg beim Deutschen Buchpreis, werden jetzt junge Autorinnen und Autoren möglicherweise die Frage zu hören bekommen, kennen Sie diesen Kaleb Erdmann, der ist ganz toll?
Ja, hoffentlich in einem angenehmeren Ambiente und nicht unter Druck.
Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zum Buchpreis. Es gibt ja dann diese feierliche Verleihung in Frankfurt in der Paulskirche. Alle Autorinnen und Autoren, die nominiert sind, die auf dieser Shortlist stehen, sind in der Regel vor Ort. Und niemand weiß Bescheid. Was war das für ein Gefühl, dort zu sitzen?
Ja, das ist natürlich ein unglaublicher Druck und ich habe auch das Gefühl, dass sich ganz viel da auf einmal entlädt. Ich glaube, diese Zeit davor war unglaublich aufregend, aber ganz vieles passierte irgendwie so im Internet. Also irgendwie war das dann ein Moment, wo man dann tatsächlich dastand und tatsächlich irgendwie Fernsehkameras waren. Und man ist es ja in der Literaturszene nicht unbedingt gewöhnt, dass es so eine große öffentliche Aufmerksamkeit gibt. Und das hat sich dann in dem Moment irgendwie alles erladen und es war wirklich ein würdevoller Höhepunkt. Man kriegt dann so einen Füller überreicht, wo dann der eigene Name eingraviert steht und so. Und dann gibt es so eine, ja, so eine große Offizialität, sage ich mal.
Und den haben Sie jetzt auf Lesereisen immer dabei, um auch damit die Bücher zu signieren. War die Enttäuschung groß, als dann der Name Kaleb Erdmann in der entscheidenden Situation nicht aufgerufen wurde?
Nee, also ich muss wirklich sagen, dass ich schon mit der Longlist am Ziel meiner Träume war. Ich fand es mit dem zweiten Roman, das hat mich einfach umgehauen und ich fand es ganz großartig und die Shortlist war dann wirklich nochmal umso fantastischer. Und deswegen war ich überhaupt nicht eifrig oder hatte ich nicht den Drang aufzuspringen und auf die Bühne zu
und unflätige rennen. Dinge zu sagen. Ja, genau. Naja, wir erinnern uns ja, im vergangenen Jahr gab es durchaus einen Skandal. Ein Autor, der den Preis nicht bekommen hatte, protestierte lauthals und schrie Wörter, die ich nicht wiederholen möchte, durch die Nacht in Frankfurt. Zurück zum Buch und zum Meyerhoff-Komplex. Ich stelle jetzt nicht die Frage, ob Sie diese Szene wirklich erlebt haben, aber ich würde doch gerne wissen, wie Sie Ihren Ich-Erzähler angelegt haben, wie autobiografisch, wie autofiktional darf diese Figur gelesen werden?
Ja, das steht natürlich auch ein Stück weit im Zentrum des ganzen Buches, dieses Verhältnis von Fiktion und Realität. Ich glaube, dass der Roman da, wo es um den tatsächlichen Amoklauf geht, um die Opfer, um die Hinterbliebenen, am wenigsten fiktional oder nicht fiktional, sag ich mal so, ist. Und wo die Fiktionalität am virulentesten ist, sind die Teile des Schreibens und des literarischen Bearbeitens. Ich glaube, dass diese Figur, diese Erzählerfigur sehr anders ist als ich, auch wenn sie natürlich oft mit mir parallelisiert wird. Die hieß auch mal Caleb Erdmann. Ich habe das dann rausgenommen, weil das irgendwie zu Verwirrung hätte führen können. Ich glaube, dass diese Figur sehr viel verlorener ist, auch ein Stück weit in das Klischee des leidenden Schriftstellers passt. Das ist, glaube ich, auch so eine Truppe, wo ich auch einfach an manchen Stellen Spaß hatte, das satirisch ein bisschen zu überzeichnen. Und letztlich ist der große Unterschied, dass diese Figur in dem Buch scheitert daran, das Buch zu schreiben. Also dieses Buch, dass der Protagonist in dem Buch die Ausweichschule schreibt, ist nicht die Ausweichschule. Also dieses Buch, das wir hier in der Hand haben, das ist quasi nicht das Ergebnis dieses Schreibprozesses der Figur in diesem Buch. Sondern dieses Buch wandert zurück in die Schublade, es wird von einem Lektor nicht angenommen und der Erzähler muss es eigentlich letztlich hinter sich lassen am Ende. Und ich würde sagen, das ist der Hauptunterschied, dass dieses leidende Schreiben am Ende in ein Scheitern führt.
Es gibt in dem Buch eine ganze Reihe von Figuren, die zum Teil historisch verbrieft sind. Manche scheinen erfunden zu sein. Beispielsweise haben wir es zu tun mit einem Hausmeister, der dann auch in den Medien zeitlang bekannt war. Es gibt aber auch Hatice, die Freundin des Erzählers. Und ich habe mich gefragt, nach welchen Kriterien haben Sie jetzt entschieden, welche Figur kommt in dieses Buch? Man hätte ja auch nochmal ganz andere Perspektiven nehmen können, beispielsweise eine Lehrerperspektive und so weiter. Wie haben Sie das entschieden?
Ja, damit habe ich ganz viel gerungen. Es gab ja auch immer wieder die Frage, die jetzt zum Beispiel gerade nach Hanau sehr im Zentrum stand und Fragen des Erinnerns ausgelöst hat, nämlich nennt man die Namen der Opfer oder nicht? Stellt man sie ins Zentrum oder den Täter oder welche Geschichten will man erzählen? Und für mich war so ein bisschen das Grundprinzip, das ich dann entwickelt habe, dass jetzt, wo ich nicht sage, das ist das Richtige, aber es ist mein Prinzip, nämlich die Frage, ob sich jemand selbsttätig in die Öffentlichkeit bewegt hat oder nicht. Also Rainer Heise, er war ein Geschichtslehrer, er war der Lehrer von Robert Steinhäuser gewesen, war zum Beispiel jemand, der ja so sehr selbsttätig in die Öffentlichkeit gegangen hat, auch mit den Medien gesprochen hat. Und dann gibt es wieder andere Figuren, die einerseits zum Beispiel die Opfer, die man einfach nur mal nicht mehr fragen kann, ob sie in diesem Buch auftauchen wollen und die ich deswegen mit Initialen anonymisiert habe. Es ist einfach eine Entscheidung. Ich weiß nicht so genau, ich erhebe jetzt keinen Anspruch darauf, dass es, wie gesagt, die richtige Entscheidung ist, aber das war so ein Grundprinzip, das ich mir gesetzt habe. Und Hatice ist eben einfach eine fiktionale Figur, die natürlich unglaublich wichtig für diese Bewegung des Erzählers ist.
Wir haben auch einen jungen Dramatiker, oder ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber wir haben auf jeden Fall einen Dramatiker, der eine Art erzählerischer Motor ist in dem Roman, der den Protagonisten anruft und sagt, er möchte sich gerne mit ihm treffen, weil er in Bamberg ein Theaterstück aufführt, das sich mit dem Thema Amok beschäftigt, gewissermaßen ein Amok-Drama auf der Bühne. Welche erzählerische Funktion spielt nun diese Figur?
Ja, der Dramatiker ist eine Figur, die für ein ganz anderes Schreiben und ein ganz anderes Zugehen auf literarisches Zugehen auf so ein reales Ereignis steht. Ich glaube, dass der Dramatiker zu einem Zeitpunkt in das Leben des Protagonisten kommt, wo der total verloren ist mit dieser Frage, wie er sich darauf eigentlich zubewegen will. Und der Dramatiker hat eben eine ganze zupackende, fast schon hemdsärmelige Art. Es ist eben sein Beruf, so ein Thema zu packen und eben daraus Kunst zu machen. Und ja, aus diesen Gesprächen, die beiden miteinander führen, entsteht dann eben ein Theaterstück, das dann nur wenige, zwei, drei Wochen später dann zack im E-Mail-Postfach dieses Protagonisten ist, der eigentlich schon jetzt 7 Jahre leidet am Schreiben und dann merkt er so, das ist ja unglaublich, mit welcher zupackenden Art das, was ich die ganze Zeit versucht habe, einfach umgesetzt wurde. Und das bringt ihn eben auf die Erkenntnis, der Unterschied ist natürlich die Betroffenheit und die Distanz oder auch Nicht-Distanz zum Ereignis. Und das löst dann, glaube ich, ein Nachdenken über die Frage aus, was eigentlich die eigene Betroffenheit oder die eigentliche Geschichte mit diesem Ereignis, inwiefern die den Schreibprozess verändert.
Es gibt eine zentrale Szene in dem Roman, die spielt in einer Frankfurter Appleboy-Wirtschaft. Was passiert da in der Kneipe und was löst das bei dem Erzähler aus?
Genau, ich würde sagen, dass das so ein bisschen der zweite Auslöser ist für das Schreiben des Protagonisten. Einmal diese Kontaktaufnahme des Dramatikers und dann eben dieses Treffen, zufällige Treffen mit einem Thüringer Montagearbeiter, den er in einer Frankfurter Appleboy-Wirtschaft trifft. der ein Bekannter von Robert Steinhäuser war oder das zumindest behauptet, ihn gekannt zu haben. Und dann entspinnt sich da ein Streit, ein ziemlich erbitterter, auch betrunkener Streit, weil dieser vorgebliche Freund von Robert Steinhäuser eben behauptet, er würde da keine wirkliche Schuld sehen oder es läuft eben, wie es läuft oder so. Also ein zynischer, kalter Blick auf dieses Geschehen. Und als der Erzähler dann widerspricht, wird dieser vorgebliche Steinhäuser-Freund eben aggressiv und schlägt ihm ins Gesicht. Und dieser Wiedereinbruch der Gewalt, der löst irgendwie was aus. Aber ich glaube vielmehr so dieser kalte Zynismus, mit dem dieser Matze, heißt diese Figur, ihm da entgegentritt. Also das löst sozusagen das Bedürfnis aus, genau den entgegengesetzten Impuls zu setzen, nämlich ein möglichst tiefes, möglichst genaues, möglichst wenig simplifizierendes Schauen zu etablieren.
Ein Schlüssel zum Verständnis des Romans ist auch die Rezeption anderer Werke, anderer Kunstwerke. Welche Bücher, welche Werke sind da entscheidend?
Genau, der Erzähler liest ganz unterschiedliche Werke, die eigentlich gemeinsam haben, dass sie sich mit realer Gewalt auseinandersetzen. Truman Capote zum Beispiel, Hertha Müller, Leyla Slimani, aber vor allem Emmanuel Carrère und sein Buch L'Adversaire, der Widersacher, in dem es um auch einen realen Fall geht, einen sogenannten Familienauslöscher, jemand, der Ende der 90er in Genf wohnte und dort seiner Familie vorgab, bei der WHO zu arbeiten und das über Jahre durchgezogen hat und am Ende eben mit einem erweiterten Selbstmord, wie das ja heißt, sich und seine Familie getötet hat. Und das war für mich auch ein absoluter Schlüsselroman, weil Carrère zuvor Romane, fiktionale Bücher geschrieben hatte und an dem Punkt auch einen Roman schreiben wollte und dann gemerkt hat, er schafft es aber nicht, beziehungsweise er schafft es nur, indem er sich selbst als Autor zwischen den Leser und die Geschichte stellt sozusagen. Also sein eigenes Unbehagen mit dem eigenen Voyeurismus, diese Geschichte betreffend, ins Zentrum stellt. Und das ist für den Erzähler ein absoluter Aha-Moment, war es auch für mich.
Es gibt dann diesen wunderbar pathetischen Satz, der Erzähler sagt, glaube ich, an einer Stelle, ich liebe Emmanuel Carrère. Wir reisen jetzt mit dem Erzähler, der tatsächlich unterwegs ist, nach Bamberg. Er trifft diesen Dramatiker und wer in Bamberg schon mal war, der weiß, er muss einiges sich ansehen, aber vor allem steht der Dom auf dem Programm, das ist vollkommen klar, womit wir jetzt bei der nächsten Lesestelle wären. Bitte sehr.
Genau, der Erzähler hat jetzt gerade dieses Theaterstück gesehen im E.T.A. Hoffmann Theater in Bamberg und irrt jetzt eigentlich mit diesen Fragen, die dieses Stück in seinem Kopf ausgelöst hat, durch die Stadt. Er hat jetzt zwei große Schlenkerla getrunken, das sind Biere, und ist nun in einem desolaten Zustand und bewegt sich jetzt in den Dom mit diesen Fragen im Kopf. Ich bin im Dom, flüstere ich. Ich verstehe dich nicht, antwortet meine Mutter. Im Dom, ich bin im Dom, flüstere ich lauter. Die Verbindung ist schlecht, sehr schlecht, sagt meine Mutter. Im Dom, sage ich in Zimmerlautstärke und ziehe mir den giftigen Blick einer knienden alten Dame zu. Im Dom, na, dann störe ich dich nicht weiter, sagt meine Mutter. Ich rufe dich gleich zurück, wenn ich wieder raus bin aus dem Dom, sage ich und lege auf. Ich dachte zuerst, die frische Luft und der Aufstieg auf den Domhügel hätten mich etwas ausgenüchtert, aber hier in der Stille schwappen mir die Biere wieder über dem Kopf zusammen. Es riecht nach Stein und die Luft fühlt sich gut an, wie ein kühles, sauberes Becken, in das man eintaucht. Ich streife durch das Hauptschiff und halte zwischen den Säulen Ausschau nach dem Bamberger Reiter. Es dauert lange, bis ich ihn finde, denn er ist nicht, wie erwartet, ein monumentaler Koloss, sondern eine zartgliedrige Statuette, so groß wie eine Zimmerpflanze. Der Reiter ist spindeldürr, er hat seine Hand in einer vorsichtigen, abwehrenden Haltung erhoben und fummelt an seinem Mantel herum. Er sieht ängstlich aus, als würde er am liebsten schnell wegreiten. Ich mache ein paar Fotos, lese auf einer Tafel, dass der Reiter natürlich aus Sandstein besteht und nehme dann eine enge Treppe nach unten in die Krypta, wo hinter trüben Scheiben Devotionalien und Reliquien liegen. Vor dem Oberschenkelknochen des heiligen Bischofs Otto bleibe ich lange stehen und starre auf die verzierte Weißblechfassung und das kleine Knochenfragment in ihrer Mitte. Ich überlege, ob das jetzt auch dazu gehört, der bischöfliche Oberschenkelknochen, ob er vielleicht zusammenhängt mit den Überlegungen, die in meinem Kopf mit den Schlenkerlas ringen. Es könnte etwas von der Frage in dem Oberschenkelknochen stecken, die mir der unterste Jenga-Stein dieser ganzen Sache zu sein scheint, von deren Beantwortung die Existenz des Textes abhängt, den ich schreiben möchte, nämlich: Gibt es überhaupt einen guten Grund, eine Katastrophe in Kunst zu verwandeln? Ich bin neidisch auf den Dramatiker. Ich bin beeindruckt von der Art, wie routiniert und geschäftsmäßig er Erfurt gepackt und daraus ein bewegendes Stück Kunst gemacht, wie er unsere richtungslosen Gespräche gebündelt und sie in etwas verwandelt hat, das drei Schulklassen für eine Stunde lang ruhig in einem dunklen Raum sitzen bleiben lässt. Neben dem Dramatiker komme ich mir vor wie Mickey Maus. Ich habe Angst, eines Tages aufzuwachen und zu bemerken, dass ich grundlos in dieser Geschichte herumstochere, als True-Crime-Podcaster, der den Horror geschäftsmäßig anhäuft, für den billigen Kick, den man bekommt, wenn man auf dem Handy-Display eine Push-Nachricht mit dem Wort Flugzeugunglück sieht. Im Studium am Literaturinstitut hat mir ein Dozent einmal ein Essay von Julian Barnes gegeben, der angeblich die Frage behandeln sollte, wie und warum man eine Katastrophe zu Kunst macht. In dem Essay ging es um den Maler Géricault und sein Bild Das Floß der Medusa, das den Moment darstellt, in dem ein knäuelknochiger Schiffbrüchiger auf einem schwimmenden Bretterverschlag das rettende Schiff am Horizont entdeckt. Die Fregatte Medusa war 1816 vor der Küste Westafrikas auf Grund gelaufen. 157 Männer und eine Frau konnten sich auf ein Floß retten und steuerten die nahe Küste an, wurden aber von den Strömungen der Ebbe zurück aufs offene Meer gezogen. Als nach einer Woche die Wasserfässer und Zwiebacksäcke zur Neige gingen, fingen die Schiffbrüchigen an, sich gegenseitig umzubringen und aufzuessen. Andere begingen Suizid, starben an Erschöpfung oder Durst. Gerettet wurden nach zwei Wochen nur noch 15 Seeleute, viele von ihnen verstümmelt und vom Salzwasser erblindet. Ich habe den Essay mit großen Erwartungen und Blick auf Erfurt gelesen und war ziemlich enttäuscht. Barnes behauptet, dass das Gemälde, das Kunstwerk, sich von dem, was tatsächlich passiert ist, vom Anker der Geschichte gelöst hat und zu etwas Allgemeinem geworden ist, an das der Zuschauer mit seinen eigenen Gedanken, Gefühlen und Erfahrungen andocken kann. Sind wir nicht alle verloren auf See, hin und her geworfen zwischen Hoffnung und Verzweiflung und winken etwas zu, das vielleicht niemals kommen wird, um uns zu retten? Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Diese Matrosen haben sich gegenseitig aufgegessen. Sie haben sich erdrosselt, zerstückelt und gegessen. Und das dazugehörige Gefühl soll, manchmal hat man es eben schwer, sein. Das erscheint mir unbefriedigend, nicht ausreichend. Es kommt mir wie eine Verspottung dieser Matrosen vor. Im Grunde ist es exakt das, wovor ich Angst habe, beim Schreiben über den Amoklauf den Anker der Geschichte über Bord zu werfen und am Ende noch bei einer Leere rauszukommen. Kauern wir nicht alle manchmal unter einer Schulbank, voll panischer Angst, erschossen zu werden? Barnes schreibt, die Zeit löst eine Geschichte in Form, Farbe, Emotionen auf. Er zählt auf, Géricault sei es nicht darum gegangen, politisch, symbolisch, theatralisch, schockierend, aufregend, sentimental, dokumentarisch oder unzweideutig zu sein. Es sei ihm um die Treue zur Kunst gegangen. Das Floß der Medusa hat heute vielleicht eine rissige, muffige Ölschinkenpatina. Das Bitumen, das die Schatten früher mal glänzend schwarz gemacht hat, ist chemisch unbeständig. Aber 1818, als Géricault begann, an dem Bild zu arbeiten, war das Unglück gerade mal 2 Jahre her. Er hat mit den Überlebenden gesprochen und gemeinsam mit ihnen in einem kleinen Modell des Floßes gebaut. Er hat sich aus einem Spital einen abgetrennten Kopf und weitere Leichenteile besorgt, um den Vorgang der Verwesung zu studieren. Er hat sich den Schädel rasiert und 8 Monate in seinem Atelier gelebt wie ein Mönch mit dem Floßmodell und den Leichenteilen als sakralen Gegenständen. Anders gesagt, wenn ich mir heute im Louvre oder auf meinem Handybildschirm das Floß der Medusa angucke, dann betrachte ich es über eine Distanz von 200 Jahren. Und es fällt mir schwer, die reale Gewalt, das Leid, das hier abgebildet ist, in vollem Umfang zu umfassen. Aber ich mag den Gedanken nicht, Géricault hätte tatsächlich versucht, alles Reale an dem Schiffsunglück abzumeißeln, aufzulösen, bis nur noch ein Kalenderspruch, eine zeitlose Weisheit übrig bleibt. Peter Weiß hat in der Ästhetik des Widerstands etwas ganz anderes über das Floß der Medusa geschrieben. Weil Peter Weiß Kommunist war und für einen Hammer alles wie ein Nagel aussieht, ist Géricault bei ihm ein Rebell, der gegen die biedere nachnapoleonische Obrigkeit aufbegehrt mit einem schockierenden und anklagenden Kunstwerk über den für die französischen Behörden hochpeinlichen Medusa-Vorfall. Géricault, Sohn des 14. Juli, kannte die Kräfte, die dem Untergang, dem Verfall entgegenzustellen waren. Die Revolution hatte sich in ihm niedergeschlagen. Er hatte die Fähigkeit erstrebt, für die Errichtung einer Herrschaft des Gemeinwohls kämpfen zu dürfen. Doch er besaß nichts als seine künstlerische Sprache. Und das ist natürlich auch viel zu heftig und viel zu kitschig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Géricault beim Arbeiten die Marseillaise gesummt haben soll. Er hat einfach nur die Arbeit gemacht, die gemacht werden musste. Er hatte diese schreckliche Story im Nacken. Er hat in der Zeitung von der Medusa gelesen und ab dem Moment war er gejagt, hat gearbeitet wie ein Irrer, um ein bisschen Vorsprung zu gewinnen. So stelle ich mir das vor. Ich bin mir nicht sicher, ob man unbedingt 20 Jahre später ein Buch über den Erfurter Amoklauf schreiben muss, Wunden aufreißen, einen Topf umrühren, den man vielleicht ganz in Ruhe lassen sollte, welchen plausiblen Grund es dafür geben könnte. Was ich weiß ist, dass meine Gliedmaßen heute in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts taub werden, wenn ich Erfurt zu nahe komme und meine Luftröhre sich verschließt. Ich weiß, dass mir letztes Jahr in einer Frankfurter Apfelweinwirtschaft ein Thüringer Montagearbeiter die Nase gebrochen hat, um Robert Steinhäuser zu verteidigen. Und wenn ich schon daran denke, wird mein Kopf schwer, mein Nacken steif und natürlich schmerzt meine Nase. Nach einem halben Jahr des Schreibens weiß ich immer noch wenig über meine eigene Motivation. Aber ich weiß, dass ich nichts aus dem Amoklauf lernen will, weil er kein Schulbuch, kein Schaubild, kein Merksatz ist. Dass ich nichts aus ihm schöpfen will, denn er ist kein Waschbecken und kein Brunnen, sondern ein reales Ereignis, in dessen Folge heute 17 Menschen nicht mehr leben. Ich nehme einen tiefen Zug kühle Kirchenluft. Dann mache ich ein Foto von dem Oberschenkelknochen und trete ganz nah an das trübe angelaufene Glas. Um den Knochen ist eine bunte Papierbinde geschlungen. Er ist in schwerem, gemusterten Brokat eingefasst. Der Stoff ist mit daumengroßen, trüben Edelsteinen besetzt. Ich steige wieder die Treppe nach oben ins Hauptschiff, verlasse den Dom und rufe meine Mutter an.
Kaleb Erdmann, vielen Dank für die Lesung aus Ihrem Roman Die Ausweichschule. Ob nun die Verweise zu Emmanuel Carrère oder auch die Bezüge zu Peter Weiß, war dieser Referenzrahmen zeitweilig beim Schreiben auch eine Art Belastung oder eher eine Befreiung?
Ja, nee, ich glaube nur Befreiung. Ich glaube, er war für mich nicht Belastung, sondern es war für mich einfach ein unglaubliches Aha-Erlebnis, auf einmal zu merken, also ich wusste natürlich schon vorher, dass ich mit dieser Frage nicht allein bin, aber immer mehr Texte zu finden, die dann doch in einer überraschenden Konkretion genau da reingegangen sind und daran anknüpfen zu können und von dort aus weitergehen zu können und sich vor allem auch überlegen zu können, was würde ich anders machen oder was könnte man noch hinzufügen, was ist für mich auch noch wichtig. Deswegen war das für mich total unschätzbar wichtig und war mir auch von Anfang an klar, dass die auch tatsächlich in das Buch reingehören, wo ich auch manchmal so ein bisschen so ein Hochstapler-Syndrom-Gefühl hatte, weil es jetzt zum Beispiel ein Kapitel geht, in dem eigentlich nichts anderes passiert, als dass dieses Buch von Emmanuel Carrère einfach nacherzählt wird auf 20 Seiten, wo ich so das Gefühl hatte, darf ich das?
Mir hat das gefallen, weil ich habe mich nochmal daran erinnert an meine eigene Lektüre und dachte, ach ja, gute Zusammenfassung.
Eins minus.
Top, 15 Punkte, würde ich sagen.
Genau, aber genau das war eben für mich der Punkt eben in diesem. Also das ist ja die Grundbewegung, die dieser Erzähler macht, ist eben sich das immer wieder gegenwärtig machen. Und zu diesem gegenwärtig machen gehört eben auch diese Nacherzählung im Sinne von sich die Dinge so hinlegen, um sie zu ordnen. Und das ist eben so dieser Versuch, auf das Vergangene zuzugehen, ist funktioniert sehr stark über diese Ordnungsbewegung.
Sie haben vorhin schon gesagt, der Protagonist, der sich deutlich unterscheidet jetzt von Kaleb Erdmann und in manchen Passagen natürlich auch nicht, aber in einem Punkt doch sehr, er ist der Strauchelnde, er wird dieses Buch, das er vorhat zu schreiben, jedenfalls nicht an einen Verlag bringen, er scheitert. Aber wenn Sie jetzt auf dieses Buch schauen, ich weiß, es ist immer eine Neigung von Kritikerinnen und Kritikern, Texte in eine Schublade zu stecken. Das möchte ich sicherlich nicht tun. Aber wenn ich darüber nachdenke, was ist das überhaupt für ein Buch, da fallen einem natürlich diese Begriffe ein wie Trauerbuch, Therapiebuch, Erinnerungsbuch und so weiter. Was ist der Roman für Sie?
Ja, so dieses Schreiben als Therapie, das werde ich auch oft gefragt. Also für mich steht wirklich diese Frage im Mittelpunkt, wie können wir literarisch auf Gewalt zugehen? Und gibt es quasi eine richtige Art und Weise oder nicht? Und ich fand die Debatte um das Buch oder auch in den Rezensionen und Veranstaltungen sehr interessant, weil ich schon erwartet hätte, oder ich habe mich gewappnet, sage ich mal, und auch gemeinsam mit meinem Verlag, dass es viel thematischer wird, diese ganze Auseinandersetzung. Dass alles kommt über, ah ja, das Buch zum Amoklauf und lassen Sie uns über Amok reden, lassen wir uns darüber reden, wie man Amokläufe verhindern kann oder so. Das wurde ich auch am Anfang mal ein, zweimal gefragt. Weiß ich natürlich nicht, weil ich bin kein Polizist und kein Soziologe und kein Amokforscher. Und war dann eigentlich positiv überrascht davon, wie sehr eigentlich die Literatur im Zentrum stand und eigentlich diese Frage, die für mich auch im Zentrum steht, nämlich, was kann die Literatur eigentlich beitragen? Und das ist es für mich und deswegen tippe ich immer so auf dieses Roman, das da draufsteht, dass es nicht zufällig da draufsteht. Und freue mich über alle Diskussionsbeiträge, aber so am pikiertesten sage ich mal, bin ich eigentlich, wenn in Rezensionen zum Beispiel in ersten Sätzen gesagt wird, da steht zwar Roman drauf, aber es ist kein Roman. Also das ist für mich...
Gut, da kann man natürlich lange darüber diskutieren, weil der Begriff des Romans, wie wir alle wissen, sich im Laufe der letzten Jahrzehnte doch deutlich verändert hat. Und da würde ich ja dann mit einem solchen Kritiker tatsächlich dann ein strenges Gespräch führen an ihrer Stelle. Und sie werden immer gewinnen, weil bei so Begriffen, die jetzt so offen angelegt sind. Und tatsächlich, also ich würde sagen, klassische Romankriterien sind ohnehin erfüllt. Insofern, nur weil es da historische Bezüge gibt, ist das natürlich kein Gegenargument. Jetzt sind Sie ein bisschen auch ausgewichen, was meine Frage angeht. Das habe ich natürlich
passend zum Buch
habe ich schon verstanden. Aber ich würde gerne nochmal nachhaken. Und zwar ganz konkret, Sie liefern auch einige Beobachtungen, die sehr erhellend sind. Und zwar beschreiben Sie, dass die Kinder, die damals betroffen waren von den Erlebnissen, ganz besondere Schwierigkeiten hatten, insbesondere weil sie keine Trauerrituale hatten. Also man muss im Grunde genommen sich vorstellen, die Erwachsenen waren schockiert, das Haus, das Gutenberg-Gymnasium war zerstört, jedenfalls weite Teile, die Kugeln hingen da noch drin, Erfurt war traumatisiert, es gab Gottesdienste und so weiter. Man zog sich schwarz an. Also wir Erwachsenen wissen ein bisschen, wie man damit umgeht. Aber die Kinder wurden vergessen. Und die Kinder haben ja noch nicht diese Rituale gelernt. Die wissen im Grunde genommen gar nichts. Und das war so ein unglaublich starker Moment, an dem ich dachte, ja, dieser Roman, der hat auch auf dieser inhaltlichen Ebene 20 Jahre danach doch noch einiges zu erzählen. Deswegen nochmal die Frage, ist das auch eine Erzählebene, nochmal darauf hinzuweisen, wie wichtig ist, Trauerarbeit zu leisten, auch und insbesondere bei solchen Fällen für die Kinder?
Ja, absolut. Vor allem in Auseinandersetzung mit dem, was der Protagonist im Buch eben seinen Fünftklässlerkopf nennt. Aber das könnte ich genauso sagen, weil genau so diese Arbeit habe ich auch ganz viel gemacht in Auseinandersetzung und oft auch in Konflikt mit dem eigenen kindlichen Bewusstsein. Wie Sie schon gesagt haben, diese Trauerrituale, die dann so abliefen, waren für die Kinder total befremdlich. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Fünftklässlerblick, elfjährigen Blick, der mir irgendwie drin sitzt, mit dem ich aber auch in Konflikt trete, war für mich eine total starke Ressource, weil der ganz überraschende Blickwinkel zutage gefördert hat. Ein großes Beispiel ist eben dieses Warum-Fragen. Also in diesem Blumenmeer, das nach der Tat vor der Pforte des Gutenberg-Gymnasiums gewachsen ist mit Kuscheltieren, Blumen in Zellophan und so weiter, war ganz oft eben dieses Wort auf so Bannern, Postkarten und so weiter. Warum, warum, warum? Und als Erwachsener kann man sich dann irgendwie überlegen, ja, da geht es wahrscheinlich irgendwie um Theodizee oder so eine Anrufung von etwas Höherem oder so. Aber als Kind ist das total kryptisch, was da eigentlich genau gemeint ist. Also geht es um ein Erkennen des Motivs oder geht es genau um eine Frage an Gott oder so. Und das sozusagen nochmal mit dem kindlichen Blick anzuschauen, hat für mich ja diese Debatte sich nochmal ganz neu entfaltet. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied, der sich eben in dieser Betroffenheit offenbart, von eben als Kind das angesehen haben und diese ganze mediale Diskussion und diesen Mediensturm angesehen und miterlebt zu haben.
Der Romantitel Die Ausweichschule bezieht sich auf das schulische Gebäude, in dem die Kinder in der Zeit der Renovierung des Gutenberg-Gymnasiums nach dem Amoklauf umquartiert wurden. Sie nennen den Auszug in die Ausweichschule, und jetzt zitiere ich Sie, eine Fortsetzung der Gewalt. Warum?
Ja, ich beziehe mich da auf einen Artikel von Gabriele Kluwe-Schleberger, eine Psychologin, Therapeutin, die sozusagen diese therapeutische Struktur koordiniert hat, das alles aufgebaut hat. Und sie hat das so genannt, weil diese Zeit in der Ausweichschule eben sowas wie eine verordnete Normalität war. Also es wurden sehr schnell auch wieder benotete Klassenarbeiten geschrieben. Es waren Vernehmungen weiterhin im Gange mit Polizisten, die auch mit Dienstwaffe durch das Gebäude gegangen sind. Dann, so beschreibt es Kluwe-Schleberger, ist dann auch noch das Schulamt aufgetaucht, um da irgendwelche Überprüfungen zu machen. Und das benannte sie eben so, dass in dieser ersten Woche nach dem Amoklauf, oder ich glaube so anderthalb Wochen später, sind wir dann in diese Ausweichschule eingezogen, es gar keine Rede davon sein konnte, dass das Verarbeiten beginnen konnte, sondern dass an dieser Stelle immer noch alle Schüler, aber auch Lehrer und eben auch der Hausmeister, also wir waren ja quasi ein ganzes Schulkollektiv sozusagen von Menschen, die betroffen waren und auch traumatisiert waren in unterschiedlichem Maße, dass dieses Gewicht weiterhin lastete und es einfach ein bisschen gebraucht hat, bis überhaupt diese Verarbeitung beginnen konnte.
Ihr Roman handelt auch von der heilenden Kraft der Psychotherapie, wenn ich es mal so sagen darf. Die Psychotherapie spielt eine wichtige Rolle. Der Erzähler hat auch eine ganze Reihe von Therapien gemacht. Mit welchen Ergebnissen?
Also in dem Buch ist es so, dass dieses Ereignis des Amoklaufes eigentlich lange irgendwie ausgespart wurde, dass der Erzähler eigentlich aus ein bisschen einem anderen Grund eine zurückliegende Psychose in der therapeutischen Behandlung ist. Und als er dann einmal quasi wie nebenbei eigentlich diesen Amoklauf erwähnt, ist die Therapeutin dann fast schon sauer, weil sie das Gefühl hat, das wäre doch eigentlich der Schlüssel zu allem Vorherigen gewesen. Und das ist auch was durchaus aus meiner persönlichen Erfahrung kommt, dass das in so einer Therapie natürlich ganz enigmatisch für was steht. Ne? Alles wird dann immer wieder zurückprojiziert. Aber ich finde, eine der Erkenntnisse, die die Figur in dem Buch hat, die ich aber auch hatte, ist, dass manchmal Ereignisse auch einfach nur Ereignisse sind oder anders gesagt, dass diese Zeit in der Ausweichschule natürlich mit diesem Verarbeiten zu tun hatte und mit dem Trauma, aber gleichzeitig war es auch meine Kindheit einfach. Und wir haben auch Gameboy gespielt. Wenn ich heute nach Erfurt komme, dann habe ich immer genau dieses Gefühl, dass ich gar nicht so eine Schwere auf mir spüre, sondern dass es einfach auch ein Ort meiner Kindheit ist und dass ich irgendwie gerne dort bin. Also ja, die Kraft der Therapie, aber andererseits auch sozusagen der Versuch der Therapie, etwas hermeneutisch, etwas zu finden und rauszuholen, was vielleicht manchmal auch gar nicht da ist oder eine Überinterpretation. Das gibt es schon auch.
Eine Therapeutin in dem Buch heißt Frau Czerny und die tritt auch in der nächsten Szene auf, die wir jetzt vorgetragen bekommen. Bitte sehr.
Genau, ich lese jetzt noch eine kurze Szene, in der es um genau ja so ein Ereignis geht, wie ich es gerade angeschnitten habe. Frau Czerny interessiert sich sehr für ein ganz spezifisches Detail aus dieser Zeit in der Ausweichschule. Frau Czerny möchte wieder mit mir über den geheimen Garten sprechen. Relativ am Anfang unserer intensiven Beschäftigung mit Erfurt habe ich ihr erzählt, dass ich mich an eine Art Oase erinnere, einen Rückzugsort, an dem wir in unserer kleinen Jungsklicke während der Freistunden und Pausen herumhingen. Der Herrenberg war für uns alle ein völlig unbekanntes Gebiet. Der Herrenberg ist das Viertel, in dem diese Ausweichschule liegt. Der Herrenberg war für uns alle ein völlig unbekanntes Gebiet, das wir erkundeten wie die Oberfläche eines fremden Planeten. Einmal entdeckten wir beim Herumstreuen hinter dem Sozialversicherungszentrum, wo unsere therapeutischen Sitzungen mit Frau Kluwe-Schleberger stattfinden, in einer abgelegenen Nische zwischen zwei Hauswänden ein kleines verwildertes Stück Rasen. In meiner Erinnerung musste man eine Mauer erklettern und dann noch einen umgetretenen Zaun übersteigen, um dorthin zu gelangen. Der Garten war voller Müll und roch nach Urin. Es war kein schöner Ort, aber er gehörte uns. Wir hatten ihn entdeckt und deshalb fühlten wir uns dort geborgen. Bei dem Wort geborgen sprang in Frau Czerny ein kleiner Motor an. Sie bat mich, den Garten genauer zu beschreiben. Ich fand den Garten zuerst nicht besonders interessant, aber in fast 10 Jahren Therapie lernt man, dass es sich lohnt, wenn man Therapeuten auch mal eine Spur verfolgen lässt, die man selbst für eine kalte Spur hält. Einerseits natürlich, weil sie sich manchmal doch als heiße Spur herausstellt. Andererseits, weil die Gesprächsdynamik davon profitiert. Auch ein therapeutisches Gespräch ist ja immer noch ein Gespräch. Und wenn sich einer von beiden langweilt, leidet die gemeinsame Arbeit darunter. Aber je mehr ich versuchte, den Garten zu visualisieren, desto mehr entzog er sich mir. Plötzlich war ich mir nicht mehr sicher, ob er sich wirklich hinter dem Sozialversicherungszentrum befunden hatte oder nicht doch eher im Niemandsland zwischen dem Gebäude der Ausweichschule und dem umzäunten Sportplatz dahinter. Ich war zuerst überzeugt gewesen, dass wir uns fast jeden Tag, meistens in der einstündigen Pause zwischen Vormittags- und Nachmittagsunterricht, im Garten getroffen haben, um uns gegenseitig neue Pokémon-Karten zu zeigen, Gameboy zu spielen oder einfach nur im Kreis zu kauern, um nicht in der Kantine der stickigen, überfüllten Ausweichschule herumlungern zu müssen. Aber je mehr ich darüber nachdachte, desto weniger Details fielen mir ein. Ich konnte plötzlich nicht mehr genau sagen, ob wir nicht vielleicht doch nur ein einziges Mal dort gewesen, die Pisse gerochen und naserümpfend wieder abgezogen waren. Je mehr die Erinnerung zerbröselte, desto stärker und realer wurde die Möglichkeit, dass es dieses Räuberlager, diesen Rückzugsort gar nicht gegeben hat und ich mir den geheimen Garten nur im Rückblick zusammengebastelt habe. Warum hätten wir tagtäglich zu sechst in diesem vermüllten Stück Gras sitzen sollen? Frau Czerny liebt den geheimen Garten. Sie möchte so oft wie möglich über ihn sprechen und ihre Augen leuchten auf, wenn ich das Thema streife. Deshalb erwähne ich ihn häufiger als nötig, weil ich weiß, wie viel Spaß es ihr macht, über den Garten zu sprechen. Es wirkt dann, als wäre sie überzeugt, das Passwort für eine gesperrte Website voll hochsensiblem Material gefunden zu haben. Für Frau Czerny ist der geheime Garten natürlich ein Ausdruck meiner Sehnsucht nach Geborgenheit innerhalb einer unberechenbaren, bedrohlichen Situation. Das gilt besonders dann, wenn es ihn nie gegeben hat oder zumindest nicht so, wie ich mich an ihn erinnere. Frau Czerny schlägt vor, dass ich mir den Garten rückblickend in meine Erinnerung eingepflanzt habe, um sie erträglicher zu machen. Das finde ich plausibel, aber auch ein bisschen langweilig. Mich interessiert der geheime Garten selbst, dieser ganz reale Ort, viel mehr als die dazugehörige Metapher. Und ich habe mich gefragt, ob ich ihn finden könnte, oben am Herrenberg, hinter der Mauer am Sozialversicherungszentrum oder im schmalen Streifen Land hinter der Ausweichschule. Vielleicht war das der erste Moment, in dem mir klar wurde, dass man manche Dinge nur an ihrer Quelle finden kann und nicht im eigenen Inneren, egal wie gründlich man sucht. Danke.
Vielen Dank für die Lesung aus die Ausweichschule. Lieber Kaleb Erdmann, den Medien wird ja bei solchen Amokläufen oder ähnlichen Gewalttaten oft vorgeworfen, sie würden den Täter oder die Täterin in den Mittelpunkt der Berichterstattung stellen. Welche Rolle haben Sie denn nun Robert Steinhäuser in Ihrem Roman zugewiesen?
Ja, ich finde das im Nachhinein auch eine total interessante Frage, weil ich finde, so in der Rezeption gibt es dafür auch total widersprüchliche Angaben, ob der jetzt nur im Mittelpunkt steht oder nicht im Mittelpunkt steht. Für mich ist es so, dass ich auch gerade in Anschluss an Diskussionen wie nach Hanau, wo es ja immer sehr stark darum ging, die Namen des Täters nicht zu nennen, aber die Namen der Opfer umso mehr, habe ich darüber auch nachgedacht. Nichtsdestotrotz war mir von Anfang an klar, dass es ohne diese Figur als Ausgangspunkt nicht geben wird, weil sie nun mal der Ausgangspunkt ist aufgrund dieses gewaltsamen Angriffs in der Appleboy-Kneipe. Und da gibt es auch ein reales Ereignis, das als Vorbild dazu dient in meinem eigenen Leben. Und das ist eben der Startpunkt, an dem der Erzähler losgeht, erstmal sozusagen bei der Gewalt selbst. Und es wird in dem Buch so beschrieben, dass der Versuch, sich davon zu entfernen, eben wie, ja, als ob man wie mit einem Gummiband an dieses Ereignis, an diese 71 Schüsse gebunden ist und immer wieder versucht, wegzugehen und dadurch eine Komplexität zu schaffen, einen Raum, in dem Erzählen überhaupt möglich wird. Aber das, was Gewalt macht, ist eben, dass sie einen mit Gewalt immer wieder zurückzieht zu diesem Kern und dieser einfachen Brutalität dieser Schüsse. Und deswegen war das für mich irgendwie unverzichtbar, erstmal zu sagen, von hier geht man los und dann versucht man, Komplexität auszubauen, sich wegzubewegen. Aber ohne klarzumachen, dass es dieses dunkle Zentrum gibt und wo das liegt, wäre es mir, glaube ich, schwer gefallen, das darzustellen, diese Bewegung.
Ich habe ja im Gespräch darauf geachtet, dass ich im Grunde genommen über die Geschichte dieses Buches mit Ihnen diskutiere. Ich habe Sie meistens nicht direkt selbst angesprochen, sondern von dem Protagonisten geredet. Jetzt würde ich Sie am Ende trotzdem noch mal persönlich fragen, was haben Sie denn beim Schreiben dieses Buches über den Amoklauf gelernt, was Sie logischerweise trotz der intensiven Beschäftigung mit dem Thema zuvor nicht wussten?
Ich glaube, was ich nochmal wirklich eindrücklich fand, war so dieses Ausmaß des medialen Wahnsinns, der so entfesselt wurde danach. Also Johannes B. Kerner hat ja vor dem Gutenberg da so ein Zelt aufgebaut, wo er eigentlich im Akkord Leute interviewt hat. Er hat sich dafür tatsächlich entschuldigt später, dass er gesagt hat, er würde das heute nicht mehr so machen. Bildreporter, die Leuten bis in den Vorgarten nachgegangen sind, auch Kindern vor allem. Das ist, glaube ich, so ein Aspekt. Und was ich aber vor allem sehr beeindruckend fand, war die Arbeit von Gabriele Klube-Schleberger, die auch unter Klarnamen in dem Buch vorkommt, die eben eigentlich aus nichts diese therapeutische Struktur aufgebaut hat, was ich wirklich eine unfassbare Leistung finde, die meiner Meinung nach nicht genug gewürdigt wurde, nämlich die Frage, was kommt eigentlich danach? Und deswegen steht auch die Ausweichschule im Zentrum und nicht die Tat selbst, nämlich was ist eigentlich danach passiert und wie kann das überhaupt gelingen, so einen riesigen Ozeandampfer, so nenne ich das da im Sinne von, wir waren alle an Bord und wir haben uns alle gemeinsam in eine Richtung bewegt, den zu manövrieren und da so eine Struktur aufzubauen. Und ich glaube, das war auch eine meiner Überlegungen, dass man das nochmal würdigt, weil das, glaube ich, einfach eine therapeutische Struktur war, von der dann danach auch profitiert wurde während der großen Schulamokläufe der Nullerjahre in Winnenden und Ansbach.
Gab es Szenen, die Ihnen wirklich schwer gefallen sind, sie zu schreiben, weil Sie da emotional verwickelt waren?
Diese Apfelwein-Szene hat mir schon eine Schwere auf die Brust gelegt. Ich habe mich beim Schreiben oft gefragt, ob das eigentlich an meiner eigenen Betroffenheit liegt, wenn ich zum Beispiel den Gasser-Bericht gelesen habe. Der Gasser-Bericht ist ein Kommissionsbericht des Thüringer Innenministeriums über die Vorgänge und Vorgeschichte des Amoklaufs, aber eben auch, der beschreibt in einer ganz minutiösen polizeilichen Genauigkeit diesen Amoklauf. Und ich habe mich da immer gefragt, ob das eigentlich meine eigene Betroffenheit ist oder eine Erinnerung, die da hochkommt, oder ob das einfach ein furchtbarer, schrecklicher Text ist, wo jeder Mensch, der den lesen würde, einfach aus einem universellen Mitgefühl oder einem universellen Schock über diese Tat dieselbe Beklemmung fühlen würde. Also das ist eine Überlegung, die ich mir so oft gestellt habe, inwiefern eigentlich meine eigene Betroffenheit mir das Schreiben schwerer oder einfacher gemacht hat oder so, oder wie das eigentlich gewesen wäre, wenn ich jetzt von ganz außen an den Text gegangen wäre.
Mit einem Buch legt man ja auch etwas zur Seite. Und da sind wir tatsächlich schon wieder bei der Frage nach dem therapeutischen Schreiben. Inwieweit haben Sie jetzt den ganzen Themenkomplex auch ein bisschen zur Seite gelegt?
Ich glaube, ich habe so einige Dinge für mich geordnet. Ich glaube, dass das Ergebnis dieser ganzen Überlegung schon war, dass es nie vorbei ist. Ich weiß, dass auch heute noch Menschen in Erfurt in psychologischer Behandlung sind und ganz Thüringen, weil es auch nicht nur ein städtisches, sondern ein gesellschaftliches Trauma war. Ich persönlich kann sagen, dass ich für mich so ein paar Sachen in so Kisten eingeordnet habe und jetzt weiß, wo die stehen sozusagen. Das würde ich schon so sagen, aber dass man einen Abschluss im Sinne von so einem endgültigen Kistenzumachen hat, das ist, glaube ich, leider nicht möglich.
Kaleb Erdmann war das über die Ausweichschule. Der Roman ist im Ullstein Verlag erschienen. Ich bedanke mich sehr, dass Sie zum Bücherfestival nach Baden-Baden gekommen sind. Vielen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch. Danke.